Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol bei unserer Spiritualitätssendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Veronika Ruf. Unser Gast heute ist Professor Dr. Christoph Ohli aus München mit dem Thema Leben aus dem Geist Gottes, die Gaben des Heiligen Geistes. Heute mit dem zweiten Teil. Es geht uns heute also um den Heiligen Geist und genauer um die sieben Gaben, die jedem Christ in der Taufe und in der Firmung mitgegeben werden, damit sein geistliches Leben fruchtbar wird, damit er wirklich christlich leben kann. Diese Gaben haben ihr biblisches Fundament beim Propheten Jesaja, und zwar im Kapitel 12, Vers 2. In der letzten Sendung hat Professor Ohli über die ersten beiden Gaben gesprochen, also über die Gabe der Weisheit und der Einsicht, die dort genannt werden. Heute spricht er über die folgenden Gaben, nämlich über die Gabe des Rates, der Stärke, der Erkenntnis, der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Dazu darf ich jetzt unseren Referenten herzlich begrüßen. Grüß Gott, Herr Professor Ohli.
Ein herzliches Grüß Gott.
Ja, Professor Ohli, Sie sind seit 1991 Priester der Erzdiözese Köln. Seit April 2010 sind Sie Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät der Universität Trier. Für die Vatikanische Kleruskongregation sind Sie als Berater tätig. Neben der Mithilfe in der pfarrlichen Seelsorge sind Sie mit dem spanischen Säkularinstitut Cruzadas de Santa Maria verbunden, das in Deutschland sowohl in München als auch in Bonn eine Niederlassung besitzt. Der ihr angeschlossenen Priestergemeinschaft, Pater Thomas Morales, die aus Diözesanpriestern besteht, stehen Sie derzeit als Leiter vor. Es freut mich, dass Sie wieder bei uns sind heute.
Ja, mich auch.
Ja, Professor Ohli, vielleicht gleich nochmal eine Einstiegsfrage, dass wir den Anschluss zur letzten Sendung bekommen. Können Sie uns nochmal kurz die Gabe der Weisheit und der Einsicht erklären in zwei, drei Sätzen?
Gerne, ja. Diese beiden Gaben standen, wie Sie ja schon gesagt haben, beim letzten Mal so ein bisschen im Mittelpunkt des Interesses. Die Gabe der Weisheit, der Begriff Weisheit ist ja auch ein Begriff, der gerade im Alten Bund für Gott selbst steht. Und derjenige, der die Gabe der Weisheit empfängt, gewinnt Anteil, wenn man so will, am Denken, am Leben Gottes und damit die Fähigkeit auch, die Schöpfung, das, was uns umgibt, die menschlichen Erfahrungen, die wir im Leben machen, mit den Augen Gottes und damit im Licht des Glaubens zu sehen. Ein weiser Mensch ist jemand, der in Gott steht, in Gott ruht und da heraus mit einer großen Gelassenheit, aber auch mit einem großen Engagement die Zeichen der Zeit zu deuten weiß. Und das hat dann mit der zweiten Gabe zu tun. Die Gabe der Einsicht ist eine Gabe, die eine Einsicht in diese inneren Zusammenhänge des Glaubens, der Schöpfung und auch der Inhalte des Glaubens bereithält und demjenigen schenkt, der um diese Gabe auch bittet. Und gerade diese beiden ersten Gaben stehen deshalb auch, wenn man so will, an erster Stelle von diesen sieben Geistesgaben, weil es da um das Entscheidende geht, nämlich in und aus Gott zu leben. Und das war so ein wenig der Gegenstand der letzten Sendung hier.
Ja, vielen herzlichen Dank. Aber jetzt hören wir erst einmal den Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in seiner Predigt zum diesjährigen Pfingstfest hat unser Heiliger Vater einen schönen Gedanken formuliert, der uns in die Thematik unserer heutigen Sendung hineinführen kann, in der wir haben es gerade schon gesagt, das Nachdenken über die Gaben des Heiligen Geistes fortsetzen wollen. Papst Benedikt XVI. Hat in dieser Predigt mit dem Blick auf den Pfingstbericht in der Apostelgeschichte festgestellt, dass die Sendung des Heiligen Geistes der Kirche Gottes so wörtlich einen neuen Lauf eingeprägt habe. So wie wir den Lauf beispielsweise im Laufwerk einer Uhr kennen. Was hat es mit diesem Lauf auf sich? Der Papst sagte damals, der Pfingstbericht stellt den neuen Lauf des Werkes Gottes vor, der mit der Auferstehung Christi seinen Anfang genommen hat. Eines Werkes, das den Menschen, die Geschichte und den Kosmos umfasst. vom Sohn Gottes ausgehend, der gestorben, auferstanden und zum Vater heimgegangen ist, weht nun mit beispielloser Kraft der göttliche Hauch, der Heilige Geist. Und was bewirkt diese neue und machtvolle Selbstmitteilung Gottes? Dort, wo Zerrissenheit und Fremdheit sind, schafft sie Einheit und Verständnis. Es wird ein Prozess der Wiedervereinigung unter den getrennten und verstreuten Gliedern der Menschheitsfamilie ausgelöst. Die oft auf Einzelpersonen reduzierten Menschen, die miteinander im Wettstreit oder in Auseinandersetzung stehen, öffnen sich, wenn sie der Geist Christi erreicht, der Erfahrung der Gemeinschaft, die sie bis zu dem Punkt zu erfassen vermag, dass aus ihnen ein neuer Organismus, ein neues Subjekt entsteht, die Kirche. Das ist die Wirkung des Werkes Gottes, die Einheit. Und jetzt noch einmal sehr eintragsam, dann durch den Papst formuliert, deshalb ist die Einheit das Erkennungszeichen, die Visitenkarte der Kirche im Lauf ihrer universalen Geschichte. Von Anfang an, seit dem Pfingsttag, spricht sie alle Sprachen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, demzufolge, was uns hier der Papst gesagt hat, prägt der Heilige Geist der Kirche und durch sie der ganzen Menschheit eine neue Denk- und Gangart ein, nämlich das Denken auf Einheit hin. Mit anderen Worten gesagt, der Geist Gottes bewirkt, dass der Mitmensch durch die Gaben des Geistes nicht mehr Konkurrent, Gegenspieler, Kontrahent, sondern Bruder und Schwester in Christus ist. Jeder, der vom Heiligen Geist erfüllt wird, denkt demnach anders, muss anders denken, weil er im Heiligen Geist mit Christus verbunden ist. Und so können wir sagen, dass dieser neue Lauf der Menschheit, die Gott zu einer Familie, ja zur Kirche umgestalten will, letztlich der Lauf, ja das Prägemal der Liebe ist. Der Heilige Geist gießt göttliche Liebe in die Herzen der Menschen, um sie miteinander zu verbinden und in Einheit zusammenzuschließen. Und auf diese Weise entsteht eine Familie, die Familie Gottes, in der der eine für den anderen lebt. Und das über Grenzen, Rassen, Sprachen und auch charakterliche Unterschiede hinweg. Das ist die eine Sprache der Kirche, der Familie Gottes, nämlich die Sprache des Glaubens, der Lauf ihres Handelns, die Liebe. Deshalb verbindet auch der Evangelist Lukas in der Apostelgeschichte die äußere Wirkkraft des Heiligen Geistes mit dem Bild des Feuers. Hören wir dazu noch einmal den Papst, wenn er sagt, am Pfingsten offenbart sich der Heilige Geist als Feuer. Seine Flamme ist auf die versammelten Jünger herabgekommen. Sie hat sich in ihnen entzündet und ihnen die neue Glut Gottes geschenkt. So verwirklicht sich das, was Jesus, der Herr, vorhergesagt hatte. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Die Apostel haben zusammen mit den Gläubigen der verschiedenen Gemeinden diese göttliche Flamme bis an die äußersten Grenzen der Erde gebracht. Sie haben so der Menschheit einen Weg eröffnet, einen hellen Weg. Und sie haben mit Gott zusammengewirkt, der mit seinem Feuer das Antlitz der Erde erneuern will. Wie anders, so der Papst dann weiter, ist doch dieses Feuer im Vergleich zu jenem der Kriege und Bomben. Wie anders ist der Brand Christi, den die Kirche verbreitet, gegenüber jenen Feuerstürmen, welche die Diktatoren aller Zeiten, auch des vergangenen Jahrhunderts, entfacht haben, die nur verbrannte Erde hinter sich lassen. Das Feuer Gottes, das Feuer des Heiligen Geistes, ist das Feuer des Dornbuschs, das auflodert, ohne zu verbrennen. Eine Flamme, die brennt, aber nicht zerstört. Die im Gegenteil dadurch, dass sie auflodert, den besten und wahrsten Teil des Menschen zutage treten lässt. Sie lässt wie beim Schmelzen seine innere Gestalt hervortreten, seine Berufung zur Wahrheit und zur Liebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser neue Lauf des göttlichen Werkes in der Kraft des Geistes, in der Kraft dieses Feuers, ist also die Liebe. Aber eben nicht eine unverbindliche Liebe, die allein durch den vergänglichen Augenblick der Emotion geprägt ist. Nein, eine Liebe, die dem Anspruch der Wahrheit Gottes, und das heißt der Wahrheit der Hingabe, der Bedingungslosigkeit, der Fruchtbarkeit entspricht. Eine Liebe, die reinigt und auf Ewigkeit hin angelegt ist. Und zu diesem Leben des neuen Laufes, zu diesem Leben in der Liebe von der Wahrheit her, wollen uns die Gaben des Heiligen Geistes befähigen und stets neu ermutigen. Ohne sie vermögen wir das nicht. Wir vermögen ohne die Gaben des Geistes nicht zu lieben. Ohne sie vermögen wir nicht in den Einklang mit diesem neuen Lauf des göttlichen Werkes, das die Kirche ist, einzutreten. Ohne die Liebe von der Wahrheit her vermögen wir nichts. Mit ihr aber alles. Deshalb müssen wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen, da Christus, der Herr der Kirche, ihn gleichsam zur Seele der Kirche gemacht hat. Nur so vermögen wir seelisch, geistlich, ja mit ganzer Seele das zu tun, wozu Gott uns befähigt hat, nämlich zu lieben. In der vergangenen Sendung haben wir bereits auf die ersten beiden Gaben des Heiligen Geistes geschaut, die Weisheit und die Einsicht. Heute nun nehmen wir die anderen fünf Gaben in den Blick. Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Bevor wir dies tun, wollen wir mit dem Hymnus Veni Creator Spiritus, komm, Heiliger Geist, Gottes Beistand erbitten, der uns wirklich befähigt, zu denken, zu glauben, zu lieben und so heilig zu werden.
Veni Creator Spiritus, mentes domum visita, in mesu per data sia, et tu creasti
mentum. Fragen wir noch einmal und erinnern wir uns, wie die Siebenzahl der Gaben des Heiligen Geistes zustande gekommen ist, so wie wir sie heute im Leben der Kirche kennen und auch erbitten. Die kirchliche Tradition hat im Anschluss an den heiligen Paulus im ersten Korintherbrief und an die Verheißung des Geistes im Prophetenbuch Jesaja 7 Gaben des Heiligen Geistes gesehen, die er uns zur Fruchtbarwerdung in die Seele hineinschenkt. Sie sind besondere Gnadengaben, die der Heilige Geist im Sakrament der Taufe und der Firmung vermittelt. Der Mensch wird dabei durch den Tod und die Auferstehung Christi gerechtfertigt, das heißt von den Mächten des Todes und der Sünde befreit und zu einem Leben der neuen Schöpfung berufen. Der Mensch ist so Kind Gottes geworden, Bruder oder Schwester Jesu Christi, Tempel des Heiligen Geistes. Er ist mit Christus und seinem Leben gleichgestaltet. Er ist in die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, als Familie Gottes eingegliedert und vermag dies nun in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Wie wichtig ist es also, um den Geist zu bitten, dass er mit seinen Gaben in reichem Maße immer wieder auf uns herabkommt, uns durchdringt, uns erfüllt, auf dass wir das leben dürfen, was wir sind. Christen, Jünger des Herrn, Jünger, die dem Erlöser nachfolgen und seine Hingabe im Leben der Kirche und für die Welt gegenwärtig machen. Also Christen, an denen die Welt ablesen könnte, dass er selbst, ja Gott selbst, in Liebe und Wahrheit in uns wohnt und lebt. Woher aber, noch einmal gefragt, kommt die Siebenzahl der Geistesgaben und wie lauten sie? Die Gaben des Heiligen Geistes begründen sich in dieser Siebenzahl durch das Wort des Propheten Jesaja, das er im 11. Kapitel spricht: Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Der Prophet erwähnt hier also 6 Geistesgaben. Die Weisheit und 5 weitere Gaben, welche die einzelnen Befähigungen aufzählen, die die Weisheit mitteilt. Dass nun aus der 6-Zahl beim Propheten Jesaja die 7-Zahl der Gaben in der Liturgie und in der Tradition der Kirche geworden ist, hängt mit der sogenannten Septuaginta-Übersetzung der Heiligen Schrift, also der Übersetzung vom Hebräischen in das Lateinische, zusammen. Die Übersetzer wollten die religiöse Haltung, die im hebräischen Wort Yira, also Angst, Schauern, hinein liegt, durch 2 verschiedene Wörter besser veranschaulichen. Deshalb sprechen sie hier von Furcht und Frömmigkeit. Und damit kommen wir dann auf die 7-Zahl der Gaben des Heiligen Geistes. Schauen wir nun aber wieder etwas näher auf diese restlichen 5 Gaben, die heute noch ausstehen, und beginnen wir dann mit der Gabe des Rates. Wie oft sind wir ratlos? Ratlos in einer Alltagssituation unseres Lebens, ratlos in gesellschaftspolitischen Fragen, ratlos aber auch in mancher schwierigen Situation, die die Kirche erleidet, Situationen, von denen wir in diesem Jahr 2010 in der Kirche so manche erlebt haben. Ratlosigkeit heißt dann oft Sprachlosigkeit, Mutlosigkeit oder auch inneres oder äußeres Bedrücknis. Oft wissen wir in solchen Situationen einfach nicht weiter. Um Klarheit in solchen Situationen zu gewinnen und in den Alltagsentscheidungen zu erlangen, müssen wir uns für das Rechte, für das Gute entscheiden. Grundsätzlich geht es also bei dieser Gabe des Rates darum, Gottes Willen für das eigene Leben zu erkennen und um dessen Erfüllung zu beten. Es geht um die Bereitschaft, guten Rat anzunehmen, zum Beispiel durch die Heilige Schrift, durch vorbildliche Menschen, durch das eigene Gewissen als Stimme Gottes, aber auch immer wieder bereit zu sein, guten Rat zu geben, guten Rat zu schenken. Durch das Reden, durch das konkrete Handeln. Die Gabe des Rates leitet also auf dem rechten Weg und hält so etwas wie menschliche Voreiligkeit zurück. Mit anderen Worten, diese Gabe richtet sich gegen die Unklugheit und gehört damit zur Tugend der Klugheit. Dafür hilft sie, die angemessenen Mittel zum Guten auch zu wählen. Wie häufig kennen wir solche Situationen, in denen ein guter Rat uns vor voreiligem Handeln oder Reden bewahren konnte. Der Rat drückt also immer etwas Bedenkliches aus, also etwas, was zu bedenken ein wenig Zeit erfordert und damit die meist emotionale Unruhe aus einem Augenblick herausnimmt. Die Gabe des Rates befähigt uns, gut beraten, das heißt sachlich, sinnvoll, begründet, ja bedacht zu handeln. Nicht umsonst hat die kirchliche Tradition diese Gabe des Rates mit der Einrichtung der geistlichen Begleitung verbunden. Im geistlichen Begleiter, den letztlich jeder von uns haben sollte, um die eigene Berufung gut leben zu können, wird dieser Rat hörbar. Das kann durch einen Priester oder auch einen anderen geistlichen Menschen geschehen. Doch nimmt der Rat, und das ist wichtig, niemals die eigene Entscheidung ab. Das muss jeder von uns selbst tun. Aber der Rat kann ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin sein. Sagen wir es noch einmal anders. Die Gabe des Rates hilft uns, in verschiedenen Lebenssituationen Entscheidungen gut zu treffen. Der heilige Ignatius von Loyola spricht in diesem Zusammenhang von einer discreta caritas, einer diskreten, das heißt einer entschiedenen Liebe, die aus dem Nachdenken heraus sich für Dauerhaftigkeit und eben nicht allein für die Emotion eines Augenblicks entscheidet. Wie wichtig ist solch eine entschiedene Liebe für die Ehe, aber auch für den zölibatären Menschen. Die Gabe des Rates bringt dafür zwar keine fertigen Antworten mit sich, wohl aber Wegweiser. Sie gibt uns Orientierung bei unseren Lebensentscheidungen und kann uns vor falschen oder überstürzten Entscheidungen schützen. Mit der Gabe des Rates können wir also den Willen Gottes für unser Leben erkennen und zugleich anderen unterstützend beistehen, ihren eigenen Weg im Lichte des Glaubens zu finden. Bitten wir immer wieder um diese Gabe des Rates, dass wir so gut beraten, tragende Entscheidungen, entschiedene Entscheidungen in Liebe zu treffen und dadurch selbst zu Ratgebern anderer Menschen zu werden vermögen. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, es kommt eine weitere Gabe des Heiligen Geistes hinzu. Denn alle Gaben des Heiligen Geistes sind so etwas wie durchdrungen von der Gabe der Stärke. Und zwar deshalb, damit sie entschlossen alles ausführt, was der Verstand, was die Einsicht und was der Rat, über die wir bisher gesprochen haben, als das Vollkommene erkannt haben. Die Schwierigkeiten oder Hindernisse zur Durchführung von Entschiedenem und Erkanntem werden durch die Stärke überwunden, indem die Seele sich lieber jeder Anstrengung und Mühe unterzieht, als dass sie sich des wahren und höchsten Gutes berauben ließe. Mit anderen Worten, die Gabe der Stärke hilft, den Glauben und somit das Wahre, das Schöne, das Gute, ja das Heilige, auch unter Spott oder Verfolgung durch Entschlusskraft, durch Mut, durch Standhaftigkeit und Handeln nach Gottes Willen zu leben. Kennen wir dies nicht auch aus unserem eigenen Leben, im Leben als Christ? Da beginnen wir mit wehenden Fahnen und mit wohlklingenden Vorsätzen und kehren schon nach geraumer Zeit zurück, um festzustellen, dass uns vieles doch nicht gelungen ist, dass wir wieder in die alten Fehler gefallen sind, dass wir wieder unser neu gewonnenes Ideal, ja, verraten haben, nicht haben leben können. Jeder, der regelmäßig beichten geht, kann davon sicher ein Lied singen. Und darum ist diese Gabe der Stärke so wichtig. Darum müssen wir sie zugleich mit jedem Neuanfang nach einer Beichte und mit allen Vorsätzen, die wir uns für unser tägliches Leben und unser geistliches Tun setzen, von Herzen erbitten. Denn die Gabe der Stärke verbannt die Furcht vor dem Versagen, vor dem Nicht-zu-können-Meinen, vor dem Nicht-mehr-wollen nach einem Fall. Die Gabe der Stärke ermutigt, weiterzugehen. Sie kräftigt die ängstliche Seele und spricht ihr Mut zu, es in der Gegenwart Gottes wieder neu mit einem heiligen Leben zu versuchen. So stärkt die Gabe der Stärke zugleich jede Form von Schwäche. Ja, sie durchflutet sie mit der Kraft Gottes, die er uns schenkt, damit unser Leben gelingen kann. Deshalb ist die Gabe der Stärke auch Teil jener Tugend des Christen, die wir den Starkmut nennen. Also jenen Mut, stark zu sein und stark zu bleiben, weil wir wissen, so sagt es einmal der Jesuitenpater Alfred Delp, dass Gott dieses Leben mit uns lebt.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Unser Gast heute ist Professor Dr. Christoph Ohly aus München. Und sein Thema: Leben aus dem Geist Gottes, die Gaben des Heiligen Geistes, der zweite Teil. Wir haben gerade von ihm gehört über die Gabe des Rates und der Stärke. Und jetzt folgen noch die weiteren Gaben des Geistes nach Jesaja 11. Bitte, Professor Ohly.
Die nächste Gabe, die wir in den Blick nehmen, ist die Gabe der Erkenntnis oder auch Gabe des Wissens oder der Wissenschaft genannt. Aber sie ist nicht, wie man vielleicht beim ersten Hinhören meinen könnte, nur etwas für besonders Kluge. Sie vermittelt nicht nur Wissen, dient also auch nicht nur der Wissenschaft. Sie richtet sich vielmehr allgemein gegen die Unwissenheit und führt zu einer tieferen Sicht dessen, was wir als Menschen leben. Sie erteilt dem Menschen das nötige Licht, um ein Gut von dem anderen unterscheiden zu können. Sie lehrt das, was gewisser und sicherer ist, tatsächlich auch zu wählen. Das heißt, sie dringt in das Dunkelste hinein und bringt damit zugleich Menschen als Lehrmeister für andere hervor. So sagt schon der große heilige Thomas von Aquin, dass es Aufgabe jedes Christen sei, das, was man im Glauben erkannt hat, nicht für sich zu behalten, sondern weiterzuschenken, sprich ein Apostel, ein Gesandter, ein Bote des Herrn zu werden. Contemplata aliis tradere. Also das, was ich betrachte, das, was ich im Glauben erkannt habe, anderen überliefern, anderen weiterschenken. Die Gabe der Erkenntnis befähigt demnach jeden, der sie erbittet, Wissen zu erforschen, weltliches wie auch das Wissen des Glaubens, und darin Antworten zu finden auf die Grundfragen unseres Lebens. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu bin ich? Warum lebe ich? Und dies, weil wir wissen, dass Gott uns kennt und um unser Leben weiß. Und das vermag, und das möchte ich betonen, das vermag nicht selten ein sogenannter einfacher Mensch viel tiefer und durchdringender zu erforschen als ein in den weltlichen Augen besonders gescheiter Mensch. Denn die Gabe der Erkenntnis vermittelt nicht allein ein faktisches Wissen, sondern ein Wissen des Lebens. Das heißt, Fertigkeiten, das Leben zu sehen, es zu durchdringen, ja, es wahrhaftig zu leben. Erkenntnis hat demnach auch viel mit Erfahrung, Erfahrung des Lebens, mit Weisheit zu tun. So hilft die Gabe der Erkenntnis zugleich, auch Gutes und Böses voneinander zu unterscheiden und die Ereignisse des Lebens und der Welt richtig einzuordnen. Sie bewirkt, dass wir Hintergründe und Ziele verstehen und auch Zusammenhänge durchschauen. An dieser Stelle merken wir, wie wichtig diese Gabe gerade heute und immer wieder in Zeiten, die wir unsichere Zeiten nennen, ist, in denen sich so vieles von heute auf morgen verändert. Schauen wir heute nur auf die Veränderungen in der Gesellschaft, die manchmal den Eindruck vermittelt, vollkommen die Orientierung verloren zu haben. Zum Beispiel, wenn es um den Schutz des Lebens geht, um den Schutz von Ehe und Familie, um den Schutz der Würde der Frau und der Kinder, um Erziehung und vieles andere mehr. Welche Orientierungslosigkeit herrscht dort oft? Und wie hilfreich kann das die Gabe der Erkenntnis sein, die Entwicklungen zu durchschauen, sie zu deuten und dann auch entschiedener in der Wahrheit des Glaubens zu durchdringen vermag. Das heißt, für das eigene Leben, indem ich klare Positionen, eindeutige Positionen aus dem Glauben heraus übernehme, sie mir zu eigen mache und verkünde, aber damit eben immer auch im Dienst am Heil für die anderen Menschen stehe, denen ich aus der Gabe der Erkenntnis Orientierung sein darf. So erinnert uns das Zweite Vatikanische Konzil und ermahnt uns zugleich, wenn es in der Konstitution Gaudium et Spes sagt, zur Erfüllung des Auftrages obliegt der Kirche allezeit die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils neuen Generation und in einer Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort geben. Es gilt also, so das Konzil, die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihren oft dramatischen Charakter zu erfassen und zu verstehen. Betroffen von einer so komplexen Situation tun sich viele unserer Zeitgenossen schwer, die ewigen Werte recht zu erkennen und mit dem Neuen das Aufkommen zu einer richtigen Synthese zu bringen. So sind sie zwischen Hoffnung und Angst hin und her getrieben, durch die Frage nach dem heutigen Lauf der Dinge zutiefst beunruhigt. Dieser verlangt eine Antwort vom Menschen. Ja, er zwingt ihn dazu. Diesen Worten des Konzils vermögen wir mit der Gabe der Erkenntnis, mit der Gabe des Wissens, der Wissenschaft entgegenzutreten und sie als Aufgabe anzunehmen. Kommen wir zu einer weiteren Gabe des Heiligen Geistes, der Gabe der Frömmigkeit. Nun, der Begriff fromm klingt heute oft uneindeutig. Was soll das heißen? Auf der einen Seite gibt es Menschen, die andere mit der Bezeichnung fromm degradieren wollen. Ein Frommer scheint demnach ein Weltfremder zu sein, der nur in einem sehr begrenzten Bezirk seines Glaubens lebt und die Welt erlebt. Aber auf der anderen Seite zeichnet der Terminus fromm auch einen Menschen aus. Er steht in einem offensichtlichen Verhältnis zu Gott, dieser Mensch. Sein Glaube an Gott und seine Liebe zu Gott werden sichtbar, werden erkennbar und lassen ihn als einen tiefen, ja, reifen Menschen erkennbar werden, der auch die Welt mit anderen Augen zu sehen vermag. Was also verbirgt sich hinter der Gabe der Frömmigkeit? Die Gabe der Frömmigkeit, die einen mit Vernunft und Gefühl, mit Verstand und Herz gelebten Glauben hervorbringt, vermag das Herz des Menschen auf Dauer milde und sanft zu machen. Sie nimmt ihm die Härte und die Kälte eines rein rationalen Vorgehens, eines Vorgehens, das allein auf der Kälte der Vernunft und des Verstandes ruht. Eine Härte und eine Kälte, die das Herz des Menschen oft umgibt. Die Gabe der Frömmigkeit möchte das Herz vor Gottvergessenheit und Gefühllosigkeit schützen. Das heißt, die Frömmigkeit macht die Seele mit sanfter Gewalt zu allem geneigt, was zum Dienst Gottes und zum geistlichen Wohl des Nächsten gehört. Und zwar so, dass man es aus einem heiligen, vollkommenen und tugendhaften Beweggrunde tut. Sie gehört auch deshalb zur Tugend der Gottesverehrung. Von daher ist es, wenn wir es so sagen wollen, recht einfach, mit dieser Gabe zu leben, wenn ich bereit bin, Gott in mein Leben hineinzulassen. Denn Frömmigkeit bedeutet dann nämlich, das eigene Leben mit Gott zu gestalten. Durch Gebet, durch die Mitfeier der Heiligen Messe, durch den regelmäßigen Empfang der Heiligen Beichte, durch eine beständige Katechese, also Unterweisung im Glauben, durch das Engagement für die Kirche und vieles, vieles andere mehr. Aber nur so werde ich fähig, dann auch die Außenseite der Frömmigkeit zu leben, weil sie nämlich zugleich meint, aus dem Vertrauen auf Gott, aus dieser Beziehung zu ihm, den Alltag der Welt zu gestalten. Das ist eigentlich ein erstaunlicher Gedanke. Glaube ist keine Selbstverständlichkeit. Er muss erbeten und in der Gabe der Frömmigkeit aufgenommen und gelebt werden. Nur da, wo ich in Frömmigkeit stehe, vermag ich ein wahrhaft glaubender, das heißt vertrauender und liebender Mensch zu werden. Wie wichtig also ist diese Gabe der Frömmigkeit, die wir Tag für Tag von Gott erbitten sollten. Kommen wir zur letzten Gabe des Heiligen Geistes, die Gabe der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist ein bekanntes Element in der Heiligen Schrift. Gott fürchten, so sagt es einmal ein Theologe, heißt, Gott als Gott anzuerkennen. In seiner Erhabenheit und Macht, als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt, und als den Richter, vor dem nichts verborgen bleibt. Die Gottesfurcht, die Gabe der Furcht des Herrn, soll also den Menschen dazu veranlassen, Gottes Gebote nicht zu übertreten und nach seinen Weisungen zu leben. Das Vorbild eines gottesfürchtigen Menschen in der Heiligen Schrift im Alten Testament ist Hiob. Der Ausdruck Gott fürchten gehört aber vor allem der biblischen Weisheitsliteratur an. Gottesfurcht wird nicht als Furcht im Sinne des Schreckens oder Erschreckens verstanden. Sie führt vielmehr zu einer Weise der Liebe in der Befolgung der Gebote Gottes und wird deshalb oft auch als Anfang der Weisheit verstanden. Im alttestamentlichen Weisheitsbuch heißt es dann auch, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Und König Salomo betont im Buch der Sprichwörter, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Im Neuen Testament tritt der Gedanke dagegen ein wenig zurück. Konkret werden hier zwar zum Beispiel der greise Prophet Simeon oder die Purpurhändlerin Lydia als gottesfürchtig bezeichnet. Aber ansonsten wird von den Gottesfürchtigen eher gesprochen, wenn es darum geht, jene darzustellen, welche die jüdischen Gebote und Sitten strikt befolgen. Oder jene, die in der Diaspora in losem Zusammenhang mit der Synagoge leben, aber nicht offiziell zum Judentum übergetreten, das heißt noch nicht beschnitten sind. Aber doch die Frage, was bewirkt die Gottesfurcht? Die Gabe der Furcht des Herrn bewahrt und besiegelt eigentlich alle anderen Gaben des Heiligen Geistes. Denn sie bewegt das Herz, allem zu entfliehen, was unvollkommen und vermessen ist und mit dieser Tugend nicht übereinstimmt. Sie ist so eine Art Schutzmauer für die Seele. Die wahre, die heilige Furcht des Herrn hindert die Seele nicht, die Wohltaten Gottes anzuerkennen. Im Gegenteil, sie führt sie dahin, Gott aus allen Kräften dafür zu danken und sich selbst auf alle liebliche Weise auch, wie wir sagen könnten, bis in den Staub hinein zu verdemütigen. Aber eben nicht im Sinne einer geistlichen Hoffart, also auch eines geistlichen sich zur Schau stellens, sondern als Ausdruck einer Demut, einer frohen Demut, die weiß, mein ganzes Leben ist von Gott abhängig. Nichts habe ich aus mir selbst, aber aus Gott habe ich alles. Mit anderen Worten, die Gottesfurcht ist also nicht das Gegenteil von Gottesliebe, sondern von Gottlosigkeit. Der Gott der Heiligen Schrift ist ein liebender Gott, aber er ist auch der Allmächtige, der heilige Gott, vor dem wir Ehrfurcht haben sollten. Liebe Hörerinnen und Hörer, vieles gäbe es noch dazu zu sagen, aber das waren sie nun, die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Ein wenig haben wir sie zu betrachten und auszudeuten versucht. Aber wir wollen jetzt an dieser Stelle vor allem um sie bitten, auf dass sie in uns Frucht bringen können in einem wahrhaft geistlichen, geistbewegten Leben. So hat Papst Benedikt in der eingangs zitierten Pfingstpredigt aus diesem Jahr schließlich die Gläubigen zu einem solchen Tun ermutigt, als er sagte, liebe Brüder und Schwestern, wir haben es stets nötig zu hören, dass Jesus der Herr das zu uns sagt, was er oft seinen Freunden wiederholte. Fürchtet euch nicht. Wie Simon Petrus und die anderen müssen wir es zulassen, dass seine Gegenwart und seine Gnade unser Herz verwandeln, das immer den menschlichen Schwächen unterworfen ist. Wir müssen es verstehen, anzuerkennen, dass der Verlust von etwas, mehr noch, dass der Verlust seiner selbst für den wahren Gott, den Gott der Liebe und des Lebens, in Wirklichkeit ein Gewinn ist, ein volleres Finden seiner selbst. Wer sich Jesus anvertraut, erfährt bereits in diesem Leben den Frieden und die Freude des Herzens, welche die Welt nicht geben und nicht einmal nehmen kann, da es Gott ist, der sie uns geschenkt hat. Es lohnt sich also, sich vom Feuer des Heiligen Geistes berühren zu lassen. Der Schmerz, den dies bereitet, ist für unsere Verwandlung notwendig. Das ist die Wirklichkeit des Kreuzes. Nicht umsonst ist in der Sprache Jesu das Feuer vor allem ein Bild des Kreuzes Geheimnisses, ohne dass es kein Christentum gibt. Daher erheben wir erleuchtet und gestärkt durch diese Worte des Lebens unser Gebet. Komm, Heiliger Geist, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Wir wissen, dass dies ein kühnes Gebet ist, mit dem wir darum bitten, von der Flamme Gottes berührt zu werden. Doch wir wissen vor allem, dass diese Flamme, ja sie allein, die Macht hat, uns zu retten. Wir brauchen das Feuer des Heiligen Geistes, da allein die Liebe erlöst. Bitten wir mit diesen Worten die Jungfrau und Gottesmutter, die Braut und den Tempel des Heiligen Geistes, dass Gott uns durch ihr Herz und ihre Hände vermittelt, immer wieder diese seine Gaben schenken möge, auf dass unser Leben stets den rechten Weg vor Gott und für die Menschen gehe. Ja, heilige Maria, Mutter Gottes und Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns.
Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Unser Gast heute ist Professor Dr. Christoph Ohly mit dem Thema Leben aus dem Geist Gottes, die Gaben des Heiligen Geistes. Professor Ohly, ich würde gerne auf die Gabe des Rates nochmal eingehen. Hat diese Gabe auch etwas mit dem gesunden Menschenverstand zu tun? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden um Rat frage und der sagt mir einfach das Naheliegende, ist das dann die Gabe des Rates, die in ihm wirkt, oder ist es der gesunde Menschenverstand, oder kann man das gar nicht so auseinanderdröseln?
Ich würde mal sagen, man kann beides nicht voneinander trennen, wohl aber unterscheiden. Gott hat sicherlich jedem Mensch aus seinem Geschöpf den Verstand zu einem rechten Denken gegeben. Das, was wir so diesen gesunden, normalen Menschenverstand nennen, den wir manchmal ja nicht so recht gebrauchen, weil wir uns viel zu viele Gedanken machen. Und deswegen heißt es ja auch, setz mal den gesunden Menschenverstand ein, dann siehst du doch das ganz klar. Aber die Gabe des Rates ist dann nochmal ein Geschenk, das in einer besonderen Weise hinzutritt, weil es in der Kraft des Geistes noch einmal stärker auch Anteil am Leben Gottes vermittelt. Also an dieser Gabe, die Dinge wirklich gut zu durchdringen, gut zu durchschauen, sodass sie mir zum Rat werden, sei es, dass ich es selbst in meinem Gewissen erkenne oder dass mir jemand diesen Rat gibt. Also ich würde beide Elemente, guter Menschenverstand und die Gabe des Rates, als zwei komplementäre Elemente sehen, die ich aber niemals voneinander trennen kann, weil sie ja in dem einen Menschen zusammenkommen.
Mhm, ja, danke schön. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Sassner aus Freiburg. Grüß Gott.
Grüß Gott, guten Tag. Ich habe mir gerade mal Ihren Beitrag mal angehört. Ich habe eine Frage, und zwar, glaube ich, bei der Gabe der Frömmigkeit haben Sie dann einen Bogen gespannt, und zwar gesagt, aus dem Vertrauen in Gott den Alltag zu gestalten. Mhm. Vielleicht würden Sie das vielleicht für mich, auch für auch andere Zuhörer, mal kurz erläutern. Also im Grunde genommen, wenn man glaubt an Gott, sag mal so, und man traut dem Gott, das eine, oder vertraut irgendwo, aber wenn man mit Widrigkeiten des Lebens, ob das jetzt Tod, Krankheit oder irgendwelche Unglücke konfrontiert wird, entsteht dann sozusagen ein gewisses Spannungsfeld, mhm. Ja. Mhm. Und dann versucht man, dass sich irgendwie natürlich, was denke ich auch richtig ist, irgendwie selber zu helfen und dann sozusagen, eigen das Leben zu gestalten und dann aus dieser Krisensituation rauszukommen.
Ja.
Also vielleicht habe ich da was falsch verstanden, aber wie ist es halt mit diesem Vertrauen in Gott und gleichzeitig mit dem ganzen, ich sag jetzt mal, Schlamassel, Anführungsstrichen, also Unglücken, die irgendwo täglich passieren. Wie geht man damit um?
Ja, auch da würde ich sagen, dass man beide Elemente, die Sie jetzt genannt haben, also zum einen der Glaube und dann diese Situation, die ich versuche, mit meiner eigenen Kraft vielleicht zu meistern, nicht voneinander trennen kann und auch nicht voneinander trennen sollte. Der Glaube ist eben nicht nur etwas für einen spezifischen Augenblick. Glaube muss geübt werden, Glaube muss gelebt werden und wird mir dann in solchen Augenblicken, wo das Leben mich wirklich herausfordert, zu einem Grundbestand, der mein Denken und mein Handeln prägt. Also zum Beispiel in dem Augenblick der Krankheit vermag ich natürlich geschockt zu sein, vermag ich hin und her gerissen zu sein, warum ich oder warum dieser konkrete Mensch. Aber aus der Kraft des Glaubens versuche ich doch noch einmal dahinter einen tieferen Sinn zu sehen. Und zwar insofern, dass ich versuche, das, was da jetzt mir gegenübertritt, anzunehmen, es mit meinen Kräften, die mir ja auch von Gott her zukommen, zu meistern und es aber in einem, wenn ich so sagen kann, Verbund mit Gott zu tun. Zum Beispiel, dass ich sage, Herr, ich mag das eigentlich nicht. Ich sehe die Schwere, ich wehre mich dagegen, aber ich möchte versuchen, es mit dir zu tragen, es anzunehmen und aus Liebe zu dir, es dir so ein bisschen hinzuhalten, es, ja, man hat früher gesagt, aufzuopfern, um so ein bisschen mit dir auch zu leiden, was du erlitten hast am Kreuz, aus Liebe zu mir. Das meine ich also, dass Wege sein könnten, den Glauben und den Alltag miteinander zu verbinden und den gerade in solchen Augenblicken, wo ich herausgefordert bin, nicht allein auf meine Kräfte zu setzen. So wie wir dann schon mal sagen, ja, hilf, da kann ich mir jetzt nur noch selbst helfen. Oder es hilft nur noch das Beten. Das macht eigentlich deutlich, dass ich die beiden Bereiche zu sehr voneinander trenne. Glaube und Alltag gehören auf ja selbstverständliche Weise zusammen. Ohne dass ich meine Kraft und mein Denken und meinen Anteil dabei überbetone oder ganz ausschalte und sage, ja, der Herrgott soll es halt machen. Die Gottesgnade fordert immer auch unsere Mitarbeit dann ein. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen die Antwort auf diese Frage ist, zumindest einen Rahmen dann geben kann.
Haben Sie vielleicht noch eine kurze Frage, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben? Gibt es irgendwie aus den Evangelien irgendwie ein Beispiel, das sage ich jetzt mal durch ein Gleichnis oder wie, in dem das, was Sie so jetzt geschildert haben, das vielleicht noch anhand eines Bildes nochmal dargestellt ist?
Ich sage Ihnen, für mich persönlich sehe ich in der Gottesmutter ein großes Beispiel. Also die aus der Schönheit beispielsweise von Nazareth, von der Geburt in Bethlehem, von diesem Alltagsleben in Nazareth, ihren Sohn bis unter das Kreuz begleitet, also tatsächlich auch diesen Weg des Kreuzes mitgeht, ihn im Blick auf Jesus annimmt, versucht auch ihre mütterliche Liebe da hineinzulegen, um ihren Sohn zu unterstützen, um nachher dann aber auch die Freude der Auferstehung zu erfahren. Und ich sehe gerade in der Gottesmutter so einen Menschen, ein Vorbild, der mir doch immer wieder auch Anregung und Hilfe geben kann, es ihr gleich zu tun, indem ich bereit bin, die Situation meines Lebens anzunehmen und sie mit dem Blick auf Christus froh oder auch in der Klage anzunehmen, weil ich weiß, er führt sie zu einem guten Ausgang. Er führt sie in das Licht der Auferstehung, in etwas, was wirklich Bestand haben wird. Und da finde ich zum Beispiel persönlich immer recht gute Orientierung dann an der Gottesmutter.
Ja, danke schön, Herr Sassner. Alles Gute Ihnen nach Freiburg. Danke für Ihren Anruf. Wir kommen so langsam zum Ende der Sendung. Herr Professor Ohly, vielen Dank für Ihren Vortrag, dass Sie uns diese sieben Gaben des Heiligen Geistes so auseinandergefaltet haben. Zum Schluss bitte ich Sie, Herr Professor Ohly, dass Sie uns noch den priesterlichen Segen geben.
Gerne. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria und auf die Fürsprache aller Heiligen und Seligen segne, geleite und stärke euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Nochmals vielen Dank, Professor Ohly. Ihnen alles Gute. Bis zur nächsten
Gerne.
Sendung.
Ihnen auch. Danke.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen und viel Freude mit unserem weiteren Programm. Es verabschiedet sich Veronika Ruf aus Würzburg.